Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Vortrag über den Darm, Wurzel der Lebenskraft, was ja ein sehr wichtiges Thema ist in dieser Woche, wo wir uns über gesund werden, gesund bleiben unterhalten und möchte Sie heute hineinnehmen in die Funktion des Darmes und auch in die Auswirkungen, welche Folgen es haben kann, wenn wir uns falsch ernähren und wenn wir hier in dieser Hinsicht nicht auf unsere Körpersignale achten. Das Thema über den Darm ist ein sehr aktuelles Thema. Es gibt ja einige bekannte Ärzte, die darüber schon sehr viel geschrieben und gesprochen haben, so wie der Dr. Kellogg, der gesagt hat, 80% der Erkrankungen kommen eben vom Darm. Dann gibt es eben den Dr. Xaver Meyer, der eben auch ein Buch geschrieben hat über der Tod sitzt im Darm und auch eben sehr viel darüber gesprochen hat, dass eben sehr viele Zivilisationskrankheiten vom Darm kommen. Und ich selber befasse mich schon seit meinem 34. Lebensjahr mit diesem Thema, weil ich eben dort chronisch krank geworden bin. Und das ist etwas ganz Unglaubliches, eben passiert damals, als ich die Ernährung umgestellt habe, ist es mir wirklich schlagartig besser gegangen und hat dann natürlich bewirkt, dass ich mit einer sehr großen Begeisterung auch dieses Thema weitergegeben habe. Und so durfte ich diese Erfahrung machen, wenn die Verdauung gut funktioniert, dass man eben keine Müdigkeit mehr hat. Ich war damals eben auch immer chronisch müde. Dann, dass man einen regelmäßigen Stuhlgang hat, Frische und Vitalität die Folge sind, psychische Stabilität, mehr Lebensfreude und vor allem auch Stärkung des Immunsystems. Und bei mir war das so, dass ich ja geraucht habe, auch jede Menge Bohnenkaffee getrunken habe und auch Alkohol getrunken habe und schon eine ziemlich schwere Gastritis hatte. Und so habe ich zu dieser Zeit habe ich die Entscheidung getroffen, das Rauchen zu lassen, die Ernährung umzustellen auf Vollwertkost, weil eben ich nur Stuhlgang produzieren konnte, wenn ich einen Bohnenkaffee trank und dazu rauchte. Jetzt habe ich eben diesen Schritt gemacht und war ganz interessant. Es waren so 3 Tage, wo ich mir vorgenommen habe, ich werde jetzt Vollkornbrot essen, damit ich eben Stuhlgang produzieren kann. Und habe das eben so lange gekaut, bis es ein Brei war. Habe dann noch Kamillentee getrunken und Banane und Apfel gegessen, mehr nicht, 3 Tage lang diese Nahrung zu mir genommen und alle Beschwerden waren weg. Ich habe nie wieder eine Zigarette geraucht und ich habe die Ernährung, wie gesagt, auf vegetarische Vollwerternährung umgestellt und habe genau dieses erlebt, was ich hier eben aufgelistet habe, dass ich keine Müdigkeit mehr hatte, dann eben regelmäßigen Stuhlgang und eine Frische und Vitalität, eine Freude auch, ich hab mich wie neugeboren gefühlt. Und auch eine psychische Stabilität ist dann gekommen. Also mit dieser Begeisterung vor 40 Jahren bin ich in diese Arbeit hineingegangen, wo ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt auch den Menschen weitergeben. Und wenn wir jetzt noch die 2 wichtigsten Prinzipien betrachten für unsere Gesundheit, es ist wichtig, immer auf die Zellernährung zu achten und auf die Abfallbeseitigung. Also das sind die 2 großen Themen. Und bei der Zellernährung ist so, dass wir einfach die richtigen Nährstoffe brauchen für die Zelle. Aber die Zelle hat ja 5 Bedürfnisse. Also das erste Bedürfnis ist Sauerstoff, das zweite ist Wasser, das dritte sind die richtigen Nährstoffe, das vierte ist eben die richtige Ausscheidung oder eine gute Ausscheidung und das Fernhalten von giftigen Substanzen. Und die Gesundheit fängt eben bei der Zelle an. Und das 2. große Thema ist die Abfallbeseitigung, mit der wir uns heute beschäftigen. Und ja, für manche vielleicht ein leidiges Thema, aber es ist ein wichtiges Thema. Und so möchte ich Sie bekannt machen, also mit dem Weg der Verdauung und mit diesen 5 Nahrungslabors. Da haben wir eben den Mund, hier beginnt die Verdauung, dann haben wir den Magen, hier wird die Speise aufbereitet. Wie gesagt, im Mund wird es chemisch, wird es mechanisch verarbeitet, dann wird es im Magen aufbereitet, dann im Dünndarm geschieht eben die Absorption, dass es in die Blutbahn aufgenommen wird und in der Leber geschieht die Entgiftung und im Dickdarm die Ausscheidung. Das wären also die 5 Wege, die wir jetzt etwas näher betrachten. Hier sehen wir also den Weg der Verdauung. Die Nahrung, die wir essen, die muss zuerst mechanisch und chemisch bearbeitet werden, ehe sie in den Säftestrom des Körpers aufgenommen werden kann. Und so sehen wir das jetzt hier mit einem Apfel. Wenn wir bedenken, wenn wir so ein Stück Apfel oder ein Stück Brot essen, das muss so klein aufgespalten werden, dass es dann, also dass dieses Stück Apfel und dieses Stück Brot dann im Blut schwimmt, ne, in kleinste Moleküle aufgespalten werden. Also unsere Verdauung leistet schon eine ganz große Arbeit. Und da kommt eben auch dem Kauen eine ganz große, wichtige Aufgabe zu. Also alles, was wir essen, muss verstoffwechselt werden, damit es dann in den Säftestrom des Körpers aufgenommen werden kann. Und der erste Verdauungsabschnitt ist eben der Mund und der Rachen. Und dort haben wir bereits eben die Kohlenhydratverdauung. Und im Mund produzieren wir schon 1 bis 2 Liter Speichel. Hier werden schon die Kohlenhydrate aufgespalten. Und vor allem also dem Kauen kommt eine ganz wichtige Aufgabe zu. Ich möchte jetzt hier eine kleine Erfahrung erzählen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr schätzen, was wir für wunderbares Schöpfungswerk sind, wie Gott uns geschaffen hat, vor allem eben die Speicheldrüsen und auch unser Kauwerkzeug und dass wir wirklich lernen, alles gut zu kauen und was es für ein Vorrecht ist, die Nahrung genießen zu können. Und ich hatte eben einen Gesundheitsgast, der war ein schwerer Raucher und auch Alkoholiker und er hatte Krebs. Und er war eben zur Raucherentwöhnung bei mir. Und was mir eben aufgefallen ist in dieser Zeit, er musste jeden Bissen, den er gegessen hat, musste er mit Wasser hinunterschlucken. Das heißt also, er hatte einen Speicheldrüsenkrebs und dadurch eben keine Speichelproduktion mehr und dann wurde er auch noch bestrahlt und dann gingen auch noch die Geschmacksnerven kaputt. Das heißt, er hat jeden Bissen mit Wasser schlucken müssen und dann hat er auch nichts wirklich genießen können, er hat nichts mehr geschmeckt. Und wenn man nichts mehr schmeckt, ist es wirklich keine Freude mehr, das Essen. Ne? Und so dürfen wir dankbar sein, wenn wir Essen genießen können und wenn bei uns noch alles gut funktioniert. Und eben hier ein kleiner Exkurs einfach zu dieser Tatsache. Aber auch wichtig ist, wenn wir gut kauen, dass so ungefähr nach 20 Minuten die Sättigung eintritt. Ne? Das ist auch ganz wichtig, besonders für Übergewichtige oder die hier ein Problem haben mit dem Sättigungsgefühl und vor allem, wenn man zu schnell isst und zu schnell die Nahrung hinunterschlingt, dass man dann meistens zu viel isst. Also wir sollen uns trainieren im richtigen Kauen, das ist also ganz wichtig, denn wenn wir anfangen zu kauen und vor allem, wenn wir lang kauen. Ich habe ja vorher gerade erzählt, ich habe damals eben das Brot und den Apfel und die Banane, die habe so lange gekaut, bis es ein Brei war. Und dadurch hat mein Magen, der eben schon entzündet war durch den ständigen Missbrauch, das dann annehmen können, ohne Beschwerden. Und so ist es wichtig, dass die Nahrung gut eingespeichert wird und vor allem geht dann ein Signal an den Magen, bereite dich vor, jetzt kommt Nahrung. Und auch weiter gehen die Signale an den Dünndarm und an den Dickdarm, bereitet euch vor, jetzt kriegt ihr Arbeit. Und sehen wir eben, dass das Kauen den Verdauungsprozess startet. Und mein Gesundheitslehrer Thomas Jackson, das habe ich hier übernommen auch von ihm, diesen Ausspruch, trinke deine Nahrung, esse deine Getränke, hat mich immer sehr beeindruckt, wie er das so dargestellt hat. Also die Speisen sollten eben gut mit Speichel vermischt sein, weil eben die Verdauung im Mund beginnt, und in Eile und Hetze zu essen würde die Verdauung blockieren und würde die Verdauung behindern. Also viele Krankheiten kommen eben aus Verdauungsstörungen, und deshalb kommt der Verdauung eine Schlüsselstellung zu, und dass man einfach weiß, wie der Körper vor sich geht, wie er diese Speisen verarbeitet. Ja, dann wollen wir uns den mittleren Verdauungsabschnitt anschauen. Dazu gehört eben die Speiseröhre, der Magen und der Dünndarm. Und wie ich schon erwähnt habe, wir haben sehr viele Schleimzellen. Und wir könnten also, wenn wir nicht Schleim produzieren würden, würden keinen Bissen hinunterschlucken können. Und es würde unglaublich viel Schmerzen bereiten. Jeder Bissen, den wir schlucken würden, hätten wir nicht diese Schleimhautzellen und diese Schleimproduktion ständig auch in unserer Speiseröhre. Also von da gelangt dann der Speisebrei vom Mund über die Speiseröhre in den Magen. Und dann vom Magen, also im Magen wird eben die Speise weiter chemisch verarbeitet und gelangt dann in den Dünndarm. Das ist also der mittlere Verdauungsabschnitt, und da wollen wir uns jetzt den Magen genauer betrachten. Also hier können ja schon viele Fehler passieren. Hier wird die Eiweißverdauung durchgeführt. Je besser wir kauen, desto besser wird es auch dann weiter verarbeitet, vor allem im Magen. Wenn der Magen so ein großes Stück hinuntergeschluckt bekommt, ne, dann wird er sich wehren und wird er sagen, oh nein, was macht er schon wieder? Und er hat dann sehr, sehr viel Arbeit, dieses große Stück. Entweder schlimm ist es, wenn es im Eiweiß ist, wenn es eben ein Fleischstück ist, das nicht richtig gekaut wurde, aber auch andere Sachen, wenn sie einfach so hinuntergeschluckt werden, dass dann der Magen halt schon sehr überfordert wird. Und er muss natürlich viel mehr leisten. Und dass dann frühzeitig Krankheiten entstehen, ist dann auch eine Folge davon. Auch bildet der Magen sehr viel Schleim, also er hat Schleimhautzellen auch. Das ist eine Schutzfunktion, weil eben die Salzsäure eben sehr scharf ist. Ist ein pH-Wert von 1,5 im Magen, also der ist überwiegend sauer. Und hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie die Nahrung ist, die wir zuführen. Wenn die sehr sauer ist, dann werden wir natürlich noch mehr Säure im Magen haben. Auch im Magen wird der Intrinsic-Faktor gebildet. Hier wird das B12 eben so bearbeitet sozusagen, dass es aufgenommen werden kann. Das ist ein Enzym, das ganz wichtig ist für die B12-Aufnahme. Und außerdem wird eben der Speisebrei desinfiziert und sollte dann im Dünndarm eher eben keimfrei sein und auch alkalisch. Und wie gesagt, im Magen, für den Magen ist es sehr wichtig, dass wir eben nicht noch mehr übersäuern und dass wir nicht trinken zu den Speisen, weil wir sonst eben auch die Nahrung durchspülen. Sie wird dann zu wenig gut verdaut oder bleibt eben auch zu lange im Magen liegen. Und hier können eben schon sehr viele Fehler passieren. Wie gesagt, es fängt an, wenn wir nicht richtig kauen, wenn wir zu große Stücke hinunterschlucken oder wenn wir eben zum Essen trinken. Und dann sollte eben auch der Magen nicht übersäuern. Durch zu säurehaltige Nahrungsmittel, dazu gehört eben das Fleisch, die Wurst, der Alkohol, der Bohnenkaffee und die Schokolade, die eben sehr stark übersäuernd wirken. Und dann wollen wir den Dünndarm betrachten, der nahezu keimfrei ist, was jetzt auch wieder eine große Rolle spielt, denn hier werden eben wird der Speisebrei eben im erstens einmal im basischen Milieu verstoffwechselt und eben auch keimfrei, damit eben dort nicht Entzündungen entstehen. Wir werden beim nächsten Bild sehen, wie dort alles eng zusammenliegt, diese Organe. Ja, und hier geschieht eben die, in der Hauptsache die Fettverdauung durch die Gallensäure, die eben mit einem Ausführungsgang von der Leber dort in den Dünndarm hineingeht. Und auch die restlichen Kohlenhydrate werden verstoffwechselt und auch das restliche Eiweiß. Also der Körper geht gründlich vor, wenn also nicht alles schon verarbeitet ist, kann hier eben noch ein Teil und der Rest abgebaut werden, um es dann in den Säftestrom aufzunehmen. Also das wäre jetzt im Dünndarm der Verdauungsabschnitt eben mit Kohlenhydrat, Eiweiß und Fettverdauung. Wir haben hier eben die Gallensäure, die in den Dünndarm hineinfließt und auch der Pankreassaft. Wir schauen uns jetzt eben die Bauchspeicheldrüse an und ihr seht auf diesem Bild, wie die eingebettet ist in diese Kurve vom Zwölffingerdarm, in dieser Biegung. Ja, sie ist umgeben eigentlich von diesem Zwölffingerdarm, dann ist er gleich oberhalb der Magen und gleich links daneben die Leber. Und wir können uns vorstellen, wenn im die Keime nicht im Magen desinfiziert werden oder der Speisebrei und im Keime abgetötet werden, dass dann sehr leicht hier Entzündungen entstehen können und auch Keime hinaufwandern können in die Leber oder eben in die Bauchspeicheldrüse. Wir wissen, dass Bauchspeicheldrüsenentzündungen, auch Hepatitis, sehr weit verbreitet sind. Ja, wir produzieren einen halben Liter Galle und wir produzieren einen halben Liter Pankreassaft. Wenn wir nicht genug trinken, haben wir auch größere Probleme, dass eben diese Säfte nicht ausreichend gebildet werden. Also das ist auch ein wichtiger Prozess einfach, eben genügend Wasser zu trinken, um genügend Verdauungssäfte zu produzieren. Dann schauen wir noch uns die Dünndarmzotten an. Das ist auch ein sehr wichtiger Abschnitt in unserer Verdauung. Wir sehen hier die Dünndarmzotten abgebildet und diese Dünndarmzotten enthalten eben auch wiederum sehr viele Zellen, die eben auch Fermente abgeben und vor allem wird dort das Gluten abgebaut und haben wir dort eben dieses Ferment, das die Gluten abbauen und dann eben für den Körper zur Aufnahme bereit machen. Und hier haben wir auch zwischen den Zotten so Nischen, wo sich eben auch Bakterien ansammeln können, Pilze ansammeln können, Parasiten ansammeln können und sich dort einnisten. Und diese Zotten haben auch eine hohe Effektivität dann der Aufnahme der Nährstoffe, damit eben wirklich alles genügend für den Körper bereitgestellt wird. Und wenn wir diese Zotten ausbreiten würden, hätten wir eben die Fläche eines Fußballfeldes. Und der Dünndarm ist ja ungefähr 5 Meter lang. Und es ist wirklich ganz hochinteressant, wie unser Schöpfer das hier angelegt hat für uns. Und damit wir keine Mangelerscheinungen bekommen. Und leider ist es eben so, bei einer Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie können diese Dünndarmzotten wirklich wie abrasiert sein. Und es gibt eben noch andere Unverträglichkeiten, die auch sich im Dünndarm abspielen. Das wäre eben die Fructoseintoleranz, die Laktoseintoleranz und auch die Histaminunverträglichkeit. Denn es gibt im Dünndarm ein Enzym, das eben das Histamin abbaut. Und wenn hier eine Histaminabbaustörung ist, dass eben dieses Enzym nicht genügend vorhanden ist, haben wir eben auch dieses Problem eben mit den Auswirkungen, dass man, wie gesagt, Verdauungsstörungen haben kann. Und all diese Unverträglichkeiten machen im Bauchkrämpfe, machen Durchfälle und bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Ja, also viele, viele Krankheiten nehmen ihren Ursprung im Verdauungssystem und da kann jeder Abschnitt betroffen sein. Das wäre jetzt eben zum Dünndarm, wo eben die Vitamine und die Mineralien aufgenommen werden, in die Blutbahn gelangen und dann eben gleich zur Leber. Und wir schauen uns jetzt den nächsten Verdauungsabschnitt an, das ist eben der Dickdarm, der Mastdarm und der Anus. Hier gibt es auch wieder sehr interessante Aspekte, weil eben der Darm hier aus verschiedenen Abschnitten besteht und hier beim Übergang vom Dünndarm in den Dickdarm sich eben der Mastdarm befindet, der Blinddarm befindet mit dem Wurmfortsatz und auch hier das ein Bereich ist, wo eben sehr gern sich Bakteriennester und auch sich Parasiten ansammeln können. Gerade in diesem Blinddarmsack können dort sehr viele dieser Parasiten sich einnisten. Und dort haben wir eben den Wurmfortsatz, der aus einem lymphatischen Gewebe besteht und eigentlich die Aufgabe hat, uns zu schützen. Aber leider fehlt sehr vielen Menschen schon der Blinddarm bzw. der Wurmfortsatz. Dieses lymphatische Gewebe, das hat eben unser Schöpfer so angelegt, damit eben dort, wo eben die Gefahr ist, dass eben eher Entzündungen entstehen, dass dort was hängen bleibt, ne, dass dort ein lymphatisches Gewebe ist, um eben diese Entzündungen zu verhindern. Und eine ganz große Gefahr ist eben einfach, dass dort diese Klappe zwischen Dünndarm und Dickdarm, die ja gut schließen sollte, wenn die defekt ist, dass und vor allem durch extreme Blähungen und Gasbildungen kann diese Klappe eben nicht schließen und sie kann eben, wie gesagt, auch durch Entzündungen defekt geworden sein und so kann dieser Inhalt vom Dickdarm in den Dünndarm zurückfließen und im Dickdarm haben wir eben in der Hauptsache Bakterien, ne? Und vor allem auch krankmachende Bakterien, pathologisch, also pathogene Keime, die eben dann im Dünndarm Entzündungen machen können, aber die sogar in das Blut dann gelangen können, weil eben im Dünndarm diese Nährstoffe eben ins Blut aufgenommen werden und da können dann die Keime auch dorthin wandern. Das wäre jetzt eben der Beginn des Dickdarmes. Dann haben wir den aufsteigenden Dickdarm, dann haben wir den Querdarm, den absteigenden Dickdarm, das Sigma, das ist ein S-förmiger Abschnitt und dann den Mastdarm und den Anus. Und beim aufsteigenden Dickdarm haben wir die Leberbiegung und vom absteigenden Dickdarm die Milzknickung. Und genau diese Stellen, wo diese Biegung ist, sind wiederum sehr anfällig für Entzündungen, für Stauungen, dass es eben zu einem Kotstau kommt. Und wir haben ja gar keine Ahnung, was sich in unserem Dickdarm oft abspielt, dass der eine richtige Jauchengrubensituation zeigt, dass Stuhlgänge, wie gesagt, oder Mahlzeiten, also bis zu 9 Mahlzeiten sich dort befinden, sich ein Stau bildet und Verkrustungen dort, Kotsteine und Parasiten sich dort einnisten und vor allem auch Ablagerungen. Ja, der Dickdarm hat jetzt die Aufgabe des Wasserentzugs. Wir schauen uns jetzt die Aufgaben an. Also eine Eindickung des Speisebreis geschieht dort. Der ist ja im Dünndarm ganz flüssig. Wer weiß schon, wenn er einen Durchfall hat, dass da spritzt dann hinten raus. Das heißt, vom Dünndarm, also es ist im Dickdarm keine Eindickung geschehen und das geht dann ganz schnell durch und das wird auch immer als Durchfall bezeichnet. Aber es kommt eben normalerweise beim gesunden Dickdarm zum Wasserentzug und eben zur bakteriellen und zur bakteriellen Gärung und zur Fäulnis, zu Fäulnisprozessen. Das ist aber ein ganz natürlicher Vorgang. Nur wenn das eben zu viel ist, dann merken wir das eben mit Blähungen und auch mit stinkenden Gasen, die dann abgehen eben durch die Fäulnis. Das wären dann schon Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Und in diesem Dickdarm geschieht dann die Umwandlung des Speisebreis in Kot und das geschieht eben hier in der Hauptsache durch Bakterien und unser Kot besteht dann so circa, also 98% dann aus Bakterien, aus toten Bakterien, wenn wir ihn ausscheiden. Ne? Und über den Anus scheiden wir dann aus. Und es ist ja interessant, wenn eben der Körper bekommt Signale dann, wenn also der Kot dann in Richtung Mastdarm vorgedrungen ist, dann gibt es eben ein Signal, bereite dich vor, auf die Toilette zu gehen. Ne? Und weiter unten dann noch, kurz vorm Anus, kriegt er noch einmal ein Signal, bitte beeil dich jetzt, ich möchte eben den Stuhlgang abgeben. Ne? Und so geht unser Körper vor sich, dass wir rechtzeitig gewarnt sind. Und so können wir das auch gut beobachten und auch womöglich durch unseren Lebensstil beeinflussen, durch eine gesunde Ernährung, dass wir im regelmäßig Stuhlgang haben. Wir wollen jetzt noch die Mikroflora unseres Verdauungssystems betrachten. Und ganz interessant ist, dass das Neugeborene einen sterilen Darm hat. Also da gibt es noch keine Darmbakterien. Und gleich mit dem ersten Stillen und überhaupt auch mit den ersten Atemzügen fängt die Besiedelung des Darmes an und können bis zu 500 Arten entstehen. Und ich sage immer, das ist schon ein kleines Wunder, ne? Wenn man das so beobachtet und sieht, wie Gott das alles wunderbar geschaffen hat. Und da haben wir die Bifidobakterien, wo es eben auch viele Gruppen gibt, dann Enterokokken, Bacterium coli und Lactobacillen und viele mehr. Und das wichtig ist eben zu wissen, dass eben ein Brustkind, also ein Kind, das gestillt wird, eine ganz andere Flora hat als ein Flaschenkind. Und zwar eine Bifidumflora, und ein Flaschenkind hat eben eine cholierogene Kokkenflora, und der Stuhl schaut anders aus, riecht auch anders. Bei einem Brustkind, das weiß jeder, der ein Baby gehabt hat, das ist ein spritziger Stuhl, der nicht schlecht riecht und wirklich ganz schnell wieder aus dem Körper hinaus befördert wird. Und bei der cholierogenen Kokkenflora, da hat man schon nicht mehr so gute Gerüche und hat auch eine andere Farbe, der Stuhlgang. Das wäre jetzt zur Mikroflora, und da gibt es aber noch interessante Zusammenhänge, was eben das Gleichgewicht der Bakterien betrifft, weil eben wir wissen, dass eben durch Antibiotika und viele andere Dinge eben das Gleichgewicht gestört sein kann, dieser Bakterien im Dickdarm. Und so nennt man eben ein Gleichgewicht der Bakterien Eubiose, und ein Ungleichgewicht oder Missverhältnis zwischen gesunden und krankmachenden Bakterien Dysbiose. Und wir wissen also auch, dass vor allem Krebskranke eine Dysbiose haben. Da weiß man jetzt nicht genau, ist die Dysbiose eben vom Krebs gekommen oder ist der Krebs entstanden, weil eine Dysbiose, also ein Missverhältnis der Bakterien vorhanden ist. Und meistens ist dann eben auch die Folge, dass wir eben daraus eine Immunschwäche haben, wenn eben dieses Verhältnis zwischen guten und krankmachenden Keimen nicht mehr passt. Wir wissen aber auch, dass eine naturbelassene Ernährung, naturbelassene Lebensmittel wie Früchte, Nüsse, Getreide und Gemüse, die im Darm entstehenden Giftstoffe senken und auch wieder eine Dysbiose in Ordnung bringen können, meistens eben, wenn man auch so ein Fasten und Darmreinigen durchführt, kann man dann, wenn man die Ernährung auch in der richtigen Weise dann umstellt, wirklich sehr, sehr viel erreichen für die Gesundheit. Ja, es gibt jetzt also drei wichtige Aufgaben des Dickdarmes. Das heißt, die restliche Nahrung wird vollständig abgebaut, dann werden Vitamine synthetisiert, aufgebaut, und die Entgiftung. Also die Entgiftung kommt eine ganz, ganz große Rolle zu. Und hier ist ganz wichtig zu wissen, dass eben die Fäulniserreger nicht überhand nehmen dürfen, und vor allem, dass eben in diesem Bereich der Verdauung und dieser Darmarbeit im Dickdarm Vitamine aufgebaut werden. Das heißt, wir haben hier das Vitamin K, das aufgebaut wird durch Darmbakterien, auch das Vitamin B12. Da habe ich noch vergessen vorher das zu sagen, dass im Magen der Intrinsic-Faktor gebildet wird, der ebenfalls dafür zuständig ist, dass das Vitamin B12 dann im Dickdarm richtig aufgenommen werden kann. Also wir brauchen einen gesunden Magen und dann auch einen gesunden Dickdarm, damit das Vitamin B12 aufgenommen werden kann. Und wenn natürlich jetzt chronische Darmentzündungen da sind, dann können auch bestimmte Vitamine nicht richtig aufgenommen werden. Das muss man dann einfach auch im Labor kontrollieren lassen. Und vor allem kommt dann einer Darmsanierung ein wichtiges Augenmerk zu und auch der Darmreinigung. Ja, sonst kann es passieren, also der Dickdarm hat eben eine gewaltige Entgiftungsaufgabe, kann das passieren, dass es eben zu Autointoxikationen kommt, das heißt eine Selbstvergiftung des Organismus und mit einer starken Darmfäulnis. Die Leber wird dann überlastet, aber wir wissen, es gibt eine gute Nachricht, eben durch Säftefasten, durch Ernährungsumstellung kann man wirklich und Darmreinigungsprogramme kann man wirklich sehr viel erreichen und kann auch wieder eine Dysbiose in Ordnung bringen. Aber auch etwas ganz Besonderes, Wichtiges ist auch, was von Dickdarm eben auch ausgeht, dass man festgestellt hat, dass bei den meisten Krebskranken eben eine Dysbiose vorhanden ist. Man weiß es jetzt nicht genau, kommt eben die Dysbiose vom Krebs oder war schon vorher eine Dysbiose vorhanden, sodass eben der Krebs entstanden ist. Also das wären auch noch ganz wichtige Aspekte. Also diesen mikrobiologischen Gleichgewicht des Darmes kommt eine große Rolle zu und wir wissen, eben das ist leider eine Tatsache, dass eben durch Antibiotika, auch durch Cortison, auch durch die Antibabypille und auch durch Chemotherapie eben die guten Bakterien zerstört werden können und dieses Gleichgewicht eben zerstört wird. Also da war eben auch ich eine Betroffene vor 40 Jahren eben durch diese hohen Einnahmen von Antibiotika bei Entzündungen, dass eben dadurch die Darmflora zerstört wurde und eben bei mir der Krankheitsprozess eingesetzt hat. Das ist jetzt bei sehr vielen Menschen der Fall. Wenn man sich vorstellt, dass bei jeder kleinsten Entzündung wird eben Antibiotika verschrieben. Und ich weiß das auch von meiner Mutter, die dann eben eine Zahnsanierung hatte im Alter. Und die Zähne waren eben unter Eiter und man gab ihr ein Antibiotikum, ein sehr starkes. Und von diesem Tag an wurde sie krank und hat dann auch Krebs entwickelt. Also was ich auch gestern schon erzählt habe ist und auch schon am ersten Tag, wie wichtig es ist, dass wir lernen, mit natürlichen Heilmitteln Entzündungen zu behandeln. Vor allem die akuten Entzündungen kann man sehr, sehr schnell in den Griff bekommen. Man muss nicht wegen jeder Kleinigkeit Antibiotika nehmen. Ich bin also nicht ein Feind von Antibiotika, denn es ist lebensrettend. Aber wenn man es bei jeder kleinsten Entzündung gibt, ist das ein Verbrechen an den Menschen. Und das muss man einfach wirklich klar sagen, weil eben da diese Katastrophe in unserem Darm passiert und chronische Krankheiten dann die Folge sind. Man sieht es nicht oft am nächsten Tag, sondern das kommt dann schleichend und plötzlich hat man diese und jene Leiden und weiß nicht, wo es herkommt. Ne? Aber wie gesagt, heute weiß man schon viel mehr. Zu meiner Zeit war noch nicht viel bekannt, was man machen kann. Aber heute wissen wir, dass wir sehr viel schon selber tun können. Ja, ich möchte noch eben zu dieser Jauchengruben-Situation des Darmes ein bisschen etwas sagen, denn wenn hier Blockierungen stattfinden im Dickdarm und Resorptionsstörungen, dann kann eben in unserem Darm eine Situation entstehen wie auf einem Komposthaufen. Hier passiert es dann so, dass die Nahrung dann verrottet und nicht wirklich verstoffwechselt wird. Und in diesem Milieu gedeihen dann auch die Würmer und Parasiten, aber auch Pilze. Und darunter leiden wirklich sehr, sehr viele Menschen und es kann eben dann auch zu Organbelastungen kommen. Das heißt, Vergärung und Fäulnis im Darm ist normal, wenn es nicht eine bestimmte Grenze überschreitet. Das heißt, sonst haben wir eben giftige Nebenprodukte, die Leber und Nieren schwer belasten. Und wir wissen eben auch, dass bei einer Ernährung mit tierischen Produkten und überwiegend tierischen Produkten eine viel höhere Giftstoffbelastung ist, weil eben die vegetarische Ernährung eine sehr gute entgiftende Funktion hat, was man bei den tierischen Produkten nicht behaupten kann. Es kommt nämlich eben dann zu einer Selbstvergiftung und dann haben wir diesen Energiemangel. Wie viele leiden unter diesem Energiemangel? Brauchen dann jede Menge Kaffee, Bohnenkaffee, damit sie wieder irgendwie in Schwung kommen. Und in Wirklichkeit ist es eben ein verkrusteter Dickdarm, eine chronische Stuhlverstopfung, Energiemangel und wie gesagt auch eine Selbstvergiftung. Und deshalb wollen wir uns heute auch der Stuhlverstopfung widmen. Ich habe also zwei Themen herausgesucht. Es gibt ja sehr viele Themen über den Darm, aber ich habe eben die Stuhlverstopfung genommen und dann eben auch die Zwischenmahlzeiten, was eben auch ganz besonders dann zu Verdauungsstörungen führen kann und dann eben zu dieser Übersäuerung und zum Reflux. Also Stuhlverstopfung ist eines der größten Übel, die heute durch die Zivilisationskost entstanden sind. Der größte Teil der Menschen ist betroffen davon. Denn schauen wir uns das an, wie viele essen Vollkornprodukte. Und ich habe ein bekanntes Ehepaar, die eine Nudelfabrik haben und auch einen Bekannten, der eine Bäckerei hat. Und ich frage ja dann immer, wie viel Vollkorn produziert ihr? Und wie viel von den Weißmehlprodukten gibt ihr weiter? Also bei den Nudelfabrikanten sind es 2% der an Vollkornnudeln, die produziert werden. 2%. Also wir können uns vorstellen, wie viele Menschen essen jetzt wirklich Vollkorn und wie viele, der größte Teil der Menschen isst also Weißmehlprodukte und weiße Nudeln. Und beim Brot ist dasselbe. Also das ist so verschwindend gering, ein echtes Vollkornbrot, das kriegst du fast gar nicht zu kaufen. Meistens sind es nur dann Mischungen. Und so ist das. Dadurch hat diese Stuhlverstopfung natürlich ein Ausmaß angenommen unter den Menschen und diese ganzen Störungen am Darm. Und da kommt eben, also unser Augenmerk müssen wir eben da mehr auf das richten, vor allem wenn chronische Krankheiten vorhanden sind. Was kann man hier machen? Eben der größte Teil der Menschen ist davon betroffen. Und wir wissen einfach, dass eben so einer Selbstvergiftung und auch dieser chronischen Obstipation heißt man das, dass man dem abhelfen kann. Und das wollen wir jetzt auch betrachten. Also hier sehen wir einen Darm mit einer chronischen Stuhlverstopfung. Hier finden wir die Reste von 9 Mahlzeiten in den Gedärmen. Und das ist eigentlich der Darm der meisten Menschen. Dass dann eben durch diese Stauungen dann Entzündungen entstehen, dass dann Divertikel entstehen, auch Colitis leichter entstehen kann, ist irgendwo ganz klar zu erkennen. Und dann letztendlich auch der Darmkrebs. Also hier wird eigentlich der Grundstein gelegt für all diese Krankheiten. Dadurch, dass eben so viele Mahlzeiten sich noch im Darm befinden. Die Ursache der Stuhlverstopfung ist der Bewegungsmangel, die ballaststoffarme Ernährung, dann auch die Fleischkost. Fleisch und tierische Produkte haben keine Ballaststoffe. Dann Dauerstress lähmt auch den Darm, dann verkehrte Essgewohnheiten und auch mangelnde Flüssigkeitszufuhr. Also hier ist auch ein wichtiger Punkt, der dazu führt, dass es zu einer chronischen Stuhlverstopfung kommt. Und es ist bekannt, dass ein gereinigter Darm die Lebenskraft erhöht. Also bei mir war das so, dass sofort also eine solche Energie vorhanden war, als ich begann mit der Vollwerternährung. Nur allein mit einer vollwertigen Ernährung, dass ich eben Vollkorn verwendet habe und keine raffinierten Produkte mehr. Da war schon also eine gewaltige Gesundheitsverbesserung da. Denn chronische Verstopfung führt einfach zu erheblichen Gesundheitsproblemen. Es ist immer ein Warnsignal, und es muss einfach täglich ein Stuhlgang vorhanden sein und am Morgen sollte immer der Dickdarm entleert sein. Das wäre also der ideale Weg. Leider gibt es aber auch die unvollständige Entleerung. Das heißt, du hast einen Stuhlgang, aber es ist nicht alles rausgegangen. Und das ist jetzt auch wichtig, dass wir das lernen. Es gibt auch Pflanzen, die wir dann auch besprechen werden. Und welche Hilfe gibt es jetzt bei der Stuhlverstopfung? Da gibt es eben, dass wir genügend trinken, dass die Vollwertkost dann genügend trinken. Bei der Vollwertkost ist ja auch so, die braucht sehr viel Flüssigkeit. Die Ballaststoffe ziehen ja auch Flüssigkeit an. Und wenn man jetzt zum Beispiel die vollwertige Ernährung isst, dann kann es eben auch wieder zu einem Wasserentzug, wo holt sich der Körper her, wenn du es nicht trinkst, ne? Dann holt er sich aus dem Blut. Ne? Das tickt dann wieder ein. Ne? Dann haben wir wieder das gleiche Problem. Ja, und gegen eine Stuhlverstopfung gibt es verschiedene Pflanzen, also die Chiasamen sind da sehr wertvoll, dann kann man Feigen und Pflaumen einweichen, Sauerkrautsaft kann man trinken, dann eben die Chia und Lein- und Flohsamen sind eben sehr wertvoll und weil sie eben auch schleimend sind, dann Rizinusöl kann man für einmalige Stuhlentleerung nehmen und dann gibt es den Kräutertees, wie so den Sennisblättertee und Einläufe und Klistiere und das wollen wir jetzt kurz betrachten. Da haben wir jetzt einmal den Chiasamen, er gilt als Superfood, schleimt eben auch, man darf nur ganz kleine Mengen verwenden, er kann also auch starke Blähungen machen, wenn man zu viel nimmt, hat eben eine hohe Quellfähigkeit, wir brauchen nur einen Esslöffel einweichen und kann man dann mit viel Wasser trinken, aber man kann auch sehr gute Desserts damit herstellen. Also auch geschmackvoll anrichten mit einer Creme und mit Früchten schmeckt das, oder mit Joghurt schmeckt dann sehr gut, kann man dann ein sehr gutes Dessert machen oder auch zum Frühstück essen. Das wäre der Chiasamen, der ja schon einige Jahre Einzug gehalten hat bei uns. Und dann Leinsamen ist also länger bekannt, der hat auch eine hohe Quellfähigkeit. Man kann ihn ganz oder auch vermahlen verwenden. Wir wissen, dass er eben viel Omega-3-Fettsäuren hat, die sehr wichtig für unsere Gehirnzellen sind. Man soll ihn auch 20 Minuten einweichen, man soll auch sehr viel dazu trinken. Am besten dreimal ein Esslöffel auf ein Glas Wasser. Wenn man stehen lässt, dann bildet er einen sehr schönen Schleim, der wieder eine Heilwirkung für den Darm hat, vor allem bei Entzündungen. Es ist wirklich das beste Mittel für den Darm. Dann gibt es noch den Flohsamen, gibt es in dreifacher Ausfertigung die Schalen, das Pulver und die ganzen Samen. Da gibt es eben schwarze Samen und graue Samen. Es hat auch eine sehr gute darmregulierende Wirkung, kann eben auch dauernd genommen werden, was man von manchen anderen Sachen nicht sagen kann. Also zweimal täglich einen Esslöffel, also bei chronischer Stuhlverstopfung kann man das wirklich täglich nehmen, in 200 Milliliter Wasser für 1 bis 2 Stunden einweichen und dann zuführen. Das Rizinusöl kann man auch zum Abführen nehmen, aber wie gesagt nur für eine einmalige Gabe. Diese Pflanze kommt aus Afrika, es wird also das Öl aus den Samen gewonnen und sollte also nur einmal genommen werden zu einer guten Darmentleerung, entweder 1 bis 2 Esslöffel Öl und die Darmentleerung kommt ungefähr so nach 6 bis 8 Stunden. Dann gibt es den Sennisblättertee, er ist auch sehr bekannt, kommt auch aus Afrika und Arabien, ist ein Strauchgewächs und die Blätter sind eben eher ein mildes Abführmittel, darf aber auch nicht, ist nicht geeignet für den Dauergebrauch. Ne? Wir verwenden es eben beim Entschlacken sehr oft, dass wir statt Glaubersalz und Bittersalz, dass wir Sennisblättertee nehmen und da kann man 2 bis 3 Gramm von den Blättern nehmen und dann eben entweder kalt, also einweichen über Nacht oder eben aufgießen und dann sofort trinken. Abends und dann hat man in der Früh die Stuhlentleerung. Und ein ganz, ganz wichtiger Bereich sind einfach die Einläufe, Klistiere und vor allem die Kolonspülungen. Da möchte ich eben auch noch darauf zu sprechen kommen. Ich habe ja von den Einläufen immer wieder etwas erzählt, dass das eben auch ein Hausmittel ist sozusagen oder eben zum Werkzeug eines Gesundheitsberaters gehört und wir verwenden die Einläufe eben zur Darmreinigung, vor allem bei Entschlackungsprogrammen oder wie ich schon beim Immunsystem gesagt habe, wenn Erkrankungen im Anmarsch sind, kann man durch die Darmreinigung, durch Einläufe erreichen, dass eben das Immunsystem des Darmes jetzt entlastet wird, dass, wenn der Darm gereinigt ist, diese Immunkörper, die im Darm stationiert sind, jetzt dorthin gehen, wo eben die Entzündung ist, wo eben diese Erkrankung ist, diese akute Erkrankung ist. Und dadurch kann man also viel schneller gesund werden und vor allem auch die Entzündung oder die Erkrankung schneller überwinden. Also Einläufe und Klistiere kann man therapeutisch einsetzen zur Reinigung auch von Verkrustungen des Dickdarms, und das kann jeder selbst machen. Dann gibt es eben die Kolonspülungen, die nur von einem Arzt oder einem Heilpraktiker durchgeführt werden können, die eben auch bei verschiedenen Erkrankungen sehr, sehr wertvoll sind, ganz besonders eben bei Neurodermitis und auch bei Psoriasis. Da hat man sehr gute Erfolge mit Darmreinigungen, vor allem mit Kolonspülungen. Aber wie gesagt, die sollte man nicht zu oft durchführen, damit man nicht dann einmal die ganze Bakterienflora hinausschwemmt. Und es ist ja doch ein unnatürlicher Vorgang. Und dann gibt es auch noch ein Darm-Wellness-Gerät von der Firma Stiefel, das man als Laie selber zu Hause verwenden kann. Also das wären die Möglichkeiten, Darmspülungen durchzuführen, Darmreinigungen durchzuführen. Und ja, wir haben da sehr viele gute Erfahrungen damit gemacht, vor allem in den Entschlackungsprogrammen oder eben bei akuten Entzündungen, Entzündungserkrankungen und auch Infekten und sogar bei Corona. Ja, wir schauen uns jetzt den Weg der Nahrung an. Das ist jetzt einfach ein Überblick, was in unserem Körper für sich geht, wenn das normal funktioniert, was ja fast bei niemandem mehr der Fall ist. Also die Veränderungen über die letzten Jahrzehnte haben so gravierende Auswirkungen gehabt, dass es fast keinen normalen Darm mehr gibt. Also wir schauen uns jetzt den Weg der Nahrung an. Wir haben jetzt so zwischen 8 und 9 Uhr das Frühstück. Es befindet sich jetzt im Magen. Wir schauen jetzt, wo es um 12 Uhr ist. Um 12 Uhr ist jetzt die Nahrung bereits am Ende des Dünndarms angelangt. Also das ist alles, wenn es keinen Stau gibt, wenn alles ganz normal abläuft. Ja. Und so 4 Stunden nach dem Frühstück einnehmen, sollte es dann am Ende des Dünndarms sein, beziehungsweise dann in den Dickdarm übergehen. Und hier wurden schon die Nährstoffe dann absorbiert im Dünndarm. Und die unbrauchbaren Überreste sind jetzt fertig, in den Dickdarm überzugehen. Jetzt schauen wir uns an, um 13 Uhr wird das Mittagessen eingenommen. Wo ist jetzt das Frühstück? Ja, das Frühstück ist jetzt schon im aufsteigenden Dickdarm, ist noch ein Rest im Dünndarm, aber es ist eben jetzt schon bereit, in den Dickdarm weitergeleitet zu werden. Dann schauen wir, was um 17 Uhr passiert. Das Frühstück ist jetzt schon zur Gänze im Dickdarm und das Mittagessen befindet sich jetzt am Ende des Dünndarmes und ist jetzt bereit, in den Dickdarm überzugehen. Wie schaut es um 18 Uhr aus? Da wollen wir ein kleines Abendessen einnehmen. Das hat die Farbe gelb. Und ja, das Frühstück, oh, das ist jetzt schon ganz weit unten, fast beim Sigma. Und das Mittagessen hat sich schon mit dem Frühstück etwas vermischt und ist jetzt schon fast im Dickdarm drinnen. Gut, jetzt schauen wir weiter, was passiert um 21 Uhr. Da haben wir ja das Frühstück schon ganz hinten beim Anus fast und das Mittagessen ist komplett, das ist im Dickdarm, und das Abendessen ist dabei, in dem Dickdarm überzugehen, ist am Ende des Dünndarmes. Das ist um 21 Uhr. Und was sehen wir jetzt um 22 Uhr? Was sehen wir jetzt? Es fehlt etwas. Also wenn alles gut funktioniert hat, hat es eine Darmentleerung gegeben, und zwar das Frühstück. Das Blau ist nicht mehr da. Also das Frühstück ist jetzt schon weg, aber meistens ist es nicht der Fall. Das wäre jetzt bei einer optimalen Verdauung. wenn also unsere Verdauungsorgane, wenn unsere Gedärme richtig arbeiten. Das wäre also das Optimale. Und in der Früh sollte dann eigentlich alles entleert sein. In der Früh sollte dann vom letzten Tag alles weg sein. Und hier sehen wir wieder so einen Darm oder den Zustand des Dickdarmes, wenn keine tägliche Stuhlentleerung erfolgt. Er enthält dann einige Tage die Reste von mehreren Mahlzeiten. Und das ist eben schon bei den meisten Menschen der Fall heute. Also es war auch bei mir so der Fall und ich bin dankbar, dass eben durch diese Ernährungsumstellung dann wirklich sehr vieles wieder ins Gleichgewicht gebracht werden konnte. Ja, das war jetzt der Weg der Nahrung und wir schauen uns jetzt die Verdauungszeiten an, denn die Verdauungszeiten spielen auch eine ganz große Rolle, ob wir die Nahrung gut verstoffwechseln. Das heißt, frisch gepresste Säfte benötigen nur 15 Minuten, bis sie ins Blut gelangen. Also die frisch gepressten Säfte sind also am schnellsten, werden am schnellsten aufgenommen. Also wenn ich jetzt viel Vitamine zuführen möchte, Vitamin A durch einen Karottensaft oder Vitamin C durch einen frisch gepressten Orangensaft, dann kann ich mir sicher sein, in 15 Minuten ist es bereits in unserer Blutbahn. Dann brauchen Früchte, Melonen, Keimlinge, Zwieback und Knäckebrot 2 Stunden. Also die haben eine sehr kurze Verdauungszeit, sind also leicht verdaulich. 3 Stunden brauchen Trockenfrüchte, sehr süße Früchte und auch rohes Gemüse, also Rohkost, ist innerhalb von 3 Stunden verdaut. Und 5 Stunden brauchen wir dann schon für Stärke und für gut gekochtes Getreide und auch für die Nüsse. Aber Fleisch braucht 12 Stunden, Fleisch und Bohnen und 24 Stunden für Fleischersatzprodukte, das heißt Gluten, Schnitzel. Was sagt uns das jetzt? Also da können wir schon sehr viel daraus lernen. Und bei mir war das eben mein Problem, dass ich auch viele Glutenschnitzel gegessen habe früher. Wir hatten selber eine Tofu-Produktion und haben auch Glutenschnitzel hergestellt. Und natürlich fallen da immer viel Reste an und dann isst du das auch. Ne? Und Verdauungsstörungen sind dann vorprogrammiert. Wenn man sich eben vorstellt, dass das 24 Stunden braucht, dieses Eiweiß, bis es verdaut ist, dann sind das also Störungen und Stauungen und innere Vergiftungen vorprogrammiert. Und was sagt uns das noch? Dass wir am Abend sollte man kein Fleisch essen, am Abend sollte man keine Bohnen essen. Und wie gesagt, Fleischersatzprodukte würde ich auch ablehnen. Ja, sind einer guten Verdauung nicht zuträglich, weil eben dort überall diese Gluten drinnen sind und die eben so lang brauchen, bis sie verarbeitet sind. Die sind eben, wie gesagt, von der Industrie hergestellt und sind ein nicht natürliches Produkt. Und deshalb sind wir dann meistens müde und schlapp durch eine falsche Ernährung und durch eine schlechte Verdauung. Das sind dann die Folgen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss ein Gespräch zwischen Arzt und einer Patientin zeigen. Eine Frau kommt zum Arzt, wir nennen sie Sigrid, und sie klagt den Arzt: Ich fühle mich einfach elend, ich bin immer müde. Ich habe deshalb viel Kaffee getrunken und Cola, um meine Energie zu steigern. Das ist das, was die meisten Menschen machen. Aber dann war mein Magen so gereizt, dass ich mein Essen nicht mehr genießen konnte. Also sie hat das so festgestellt. Dann habe ich mir, was die meisten Menschen auch machen, in der Apotheke ein Medikament besorgt, dass die Produktion der Magensäure hemmen soll, aber es hat nichts genützt. Also habe ich es mit mehreren kleinen Mahlzeiten ausprobiert. Aber das hat meine Verdauung total gestört. Ich fühlte mich ständig aufgebläht und dann fragt sie eben den Arzt: Denken Sie, dass ich ein Magengeschwür habe? Der Arzt antwortet: Naja, das wäre möglich, aber ich denke, dass Ihre Symptome eher die Folge sind eines misshandelten Magens, ne, wie es halt einfach so üblich ist. Ja, sie war dann recht einsichtig, hat gesagt, ja, wahrscheinlich haben sie recht, weil sie hat ja Cola getrunken, sie hat Kaffee getrunken, sie hat viele kleine Mahlzeiten zu sich genommen, was ja auch sehr oft empfohlen wird. Und da war sie dann sehr einsichtig und hat gesagt, ja, da können sie recht haben. Und der Arzt sagt dann, was das betrifft, besteht der erste Schritt zur Besserung darin, mit den Dingen aufzuhören, die den Magen reizen. Und da gehört einmal der Kaffee dazu. Dann er hat aromatische Öle, die eben die empfindliche Magenschleimhaut irritieren können. Und dann haben wir eben noch diese Getränke, diese Limonaden, die auch sehr viel Zucker haben, die auch Koffein haben, natürlich diese aufputschenden Getränke, die wiederum den Magen anreizen, zu viel Säure hervorzubringen. Und dann sollte man noch, sagt er, auf die Zusätze achten, lesen, was draufsteht auf diesen Packungen. Und die können also eine weitere Quelle für Reizstoffe sein. Aber ein viel schlimmeres Problem, sagt er, ist die Art und Weise, wie viele von uns den Verdauungstrakt misshandeln. Was machen die Menschen? Also der Magen braucht eben, wenn er jetzt Nahrung bekommen hat, auch eine Zeit der Erholung. Aber viele stopfen dann einfach immer wieder etwas in sich hinein. Also der Magen muss manchmal wirklich ausgeleert sein und sich erholen, aber die Menschen stopfen einfach immer wieder etwas in sich hinein. Und dann sagt eben die Frau, richtig, und fast alle haben das Problem mit Verdauungsstörungen, Sodbrennen, Gereiztheit, Schlaflosigkeit, geistiger Trägheit und Gewichtszunahme. Und der Arzt sagt dann eben, ein Rhythmus von 3 Mahlzeiten am Tag ohne Zwischenmahlzeiten könnte viele dieser Probleme lösen. Im Sinne ihrer Gesundheit sollten eben mindestens 5 Stunden zwischen 2 Mahlzeiten liegen. Die Frau Sigrid zuckt jetzt mit der Achsel, okay, das verstehe ich, sie ist also sehr einsichtig. Ich werde versuchen, auf jeden Fall habe ich ja nichts zu verlieren. Ich werde das jetzt versuchen. Er sagt dann zwar, ja, es wird nicht einfach sein, aber wenn Sie sich an das Programm halten, garantiere ich Ihnen, dass Sie sich viel wohler fühlen werden. Und trinken Sie zwischen den Mahlzeiten reichlich Wasser und lassen Sie mich in 2 Wochen wissen, wie es Ihnen geht. Und so haben Sie sich verabschiedet und nun wollen wir betrachten, was in unserem Körper passiert, wenn wir etwas Falsches essen. Vor allem, wenn wir Zwischenmahlzeiten zu uns nehmen. Das heißt, es ist eine der schlechtesten Gewohnheiten, nämlich zwischen den Mahlzeiten etwas zu sich zu nehmen. Und wenn es nur ein Apfel ist und wenn es nur ein kleiner Snack ist, ne, schauen wir uns eine Studie an, was da passiert. Es ist wirklich erstaunlich, was wir jetzt hier feststellen werden. Das heißt, in folgender Studie wurde veranschaulicht, dass, also hier haben Studenten ein Frühstück eingenommen mit einem Toast, also da ist Getreide dabei, dann Obst und auch ein Ei und eventuell auch noch ein Müsli. Und nach 4 Stunden war das sozusagen verdaut, war das aus dem Magen, war der Magen leer. Und dann hat man Folgendes gemacht, man hat eine Zwischenmahlzeit gegeben. Nach 2 Stunden entweder eben einen Sandwich mit Erdnussbutter oder eben eine Kürbistorte und ein Glas Milch. Und 6 bis 9 Stunden später war noch immer ein Teil des Frühstücks im Magen. Jetzt können wir uns vorstellen, was mit unserem Verdauungsapparat passiert, wenn wir Zwischenmahlzeiten zu uns nehmen. Eine weitere Studie hat gezeigt, und jetzt kommen wir wieder zu den Pralinen. Und hier wurden als Zwischenmahlzeit Pralinen gegeben. Am Vormittag 2 Stück und dann auch am Nachmittag 2 Stück. Und was ist jetzt passiert? Nach 13 Stunden war noch mehr als die Hälfte vom Frühstück unverdaut im Magen. Jetzt haben wir es eigentlich klar auf der Hand, wo diese ganzen Probleme herkommen, oder? Und das ist eben der Fall, wenn wir zwischendurch essen, naschen, bevor der Magen mit der Verdauung fertig ist, mit einer Mahlzeit fertig ist, na, dann haben wir eben so einen Kudelmudel in unserem Magen und der hat natürlich sehr, sehr viel zu tun. Und wenn wir eben zu oft essen und den Magen keine Ruhe geben, dann ist kein Wunder, wenn eben Krankheiten entstehen und Verdauungsstörungen entstehen. Und das Gleiche passiert eben, wenn wir zu fettreiche Nahrung zu uns nehmen, da kann eben auch das sehr lange, 5 bis 6 Stunden noch im Magen liegen. Also wenn wir sehr fettreiche Nahrung zu uns nehmen. Und die Folge sind dem Aufstoßen, Völlegefühl und Beschwerden jeder Art. Ich habe in Innsbruck auf der Uni einen Vortrag mir angehört über Sodbrennen und saures Aufstoßen. Und der Saal, ein riesiger Saal, der war bummvoll mit Leuten und sie durften dann auch sich melden und erzählen, was sie für Probleme haben. Und ich war also erschüttert, wie viele Menschen eben diese Probleme haben. Die dann letztendlich, wenn du ständig diese Übersäuerung hast und die Säure, die da hochgeht und diese Zellen am Eingang zum Magen dann chronisch entzündet sind und verändert werden, und sehr viele dann eben einen Krebs entwickeln in dieser Gegend, in diesem Bereich. Ja. Ja, Überessen und zu viel Durcheinanderessen ist ebenfalls ein großes Übel, das eben zur Müdigkeit und zur Schläfrigkeit führt und zu Verdauungsstörungen. Und wir schauen uns jetzt an, was eben die Frau Sigrid gemacht hat. Sie hat die Ratschläge befolgt und hat begonnen, eben ein vollwertiges Frühstück zu sich zu nehmen. Und sie hat aufgehört zu naschen und Zwischenmahlzeiten zu nehmen. Und jetzt kommt sie also freudestrahlend zum Arzt. Stellen Sie sich vor, sagt sie, nach 3 Tagen kam der Appetit wieder zurück und meine Magenprobleme sind verschwunden. Was für eine einfache Lösung. Ich habe das allen meinen Freunden erzählt. Also das ist das, wenn du so eine Selbsterfahrung machst, ne, dann kommt diese Freude hinein, du hast etwas erlebt jetzt und so ist es eben auf den Punkt gekommen, dass das eben unsere Plagegeister sind. Ne. Ein Rhythmus von 3 Mahlzeiten wäre eben ideal und ohne Zwischenmahlzeiten und Naschereien und so könnten eben all diese Probleme, diese Plagegeister unserer heutigen Zeit, wie Verdauungsstörungen, Sodbrennen, Gereiztheit, Schlaflosigkeit, geistige Trägheit, Gewichtszunahme, all das könnte verhindert werden. Und was sagt uns die Bibel dazu? Gott ist unser Schöpfer, er schuf die Verdauungsgesetze, er ist der Urheber der Naturgesetze. Und wenn wir uns nach seinen Richtlinien ausrichten, dann können wir erstens mal ein hohes Alter erreichen und vor allem hängt sehr viel ab, wie wir unsere Nahrung verstoffwechseln und wie eben die Giftsituation in unserem Körper ist. Wir können uns selber innerlich vergiften oder wir können gesund und vital sein durch den richtigen Lebensstil. Und möchte mit 2 Bibeltexten abschließen. Wir haben hier diesen Text aus Prediger 10,17, heil dir du Land, dessen Fürsten zur rechten Zeit essen, zur Stärkung und nicht zur Genusssucht. Und heute sind wir alle in diese Genusssucht hineingeführt worden, durch diese veränderten Nahrungsmittel. Ich sage gar nicht Lebensmittel, das sind nur mehr Nahrungsmittel, die den Appetit auf diese falschen Dinge fördern, alles zu süß, zu fett und alle möglichen Zusatzstoffe, die darin enthalten sind, für die Haltbarkeit. Ja, und ein Ratschlag noch für den gläubigen Menschen: Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und der, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott an eurem Leibe. 1. Korinther 6, 19 bis 20. Also beachten wir die Ratschläge unseres Schöpfers. Er hat für den Menschen einen Ernährungsplan gegeben, der in 1. Mose 1, 29 steht. Und in 1. Mose 3, 18 ist er ganz klar dargestellt, welche Ernährung uns Gott für, welche Ernährung er vorgesehen hat für den Menschen am Ursprung der Schöpfung. Und so möchten wir auch möchte ich Ihnen diese wichtigen Ratschläge weitergeben, auf Ihre Verdauung zu achten und sich an biblischen Grundsätzen zu orientieren, vor allem eben an den Gesundheitsgesetzen und auch den Naturgesetzen. Und so möchte ich mich verabschieden und fürs Zuschauen und Zuhören danken. Es war eben eine Serie aus Gesund werden, gesund bleiben.